ARD.
Dann kam der Notarzt, irgendwann ja auch hoch, und dann sag ich zu ihm, wenn es irgendwie geht, machen Sie ihn ruhiger und still, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn Sie an so einer, oder wenn man an so einer Unfallstelle kommt und die Patienten schreien, haben ja Angst, Panik. Das macht einen selber ja auch nicht unbedingt ruhiger.
Mein Einsatz. Der NDR Feuerwehr-Podcast. Mit Torben Hildebrand und Feuerwehrfrau Theresa Balzer. Ein Podcast für alle, die selbst löschen oder einfach nur wahre Actiongeschichten lieben.
Hier ist mein Einsatz, der NDR Feuerwehr-Podcast, ab jetzt jede Woche in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich sage ganz herzlich Hallo, hier ist Torben und bei mir ist wieder...
Hallo Torben, hier ist Theresa.
Theresa, unsere Feuerwehrfrau am Tisch. Und wir sind natürlich nicht alleine, denn wir haben einen neuen Gast, und zwar Wolfgang Harms aus Burlage in Ostfriesland. Hallo Wolfgang.
Ja, hallo ihr beiden.
Oder bei dir sagt man ja eigentlich Moin, ne?
Bei uns sagt man Moin, ja.
Hier auch manchmal.
Ja, so.
Schön, dass du da bist.
Danke.
Gerne. Bevor wir zu deinem Einsatz kommen, wie lange bist du schon in der Feuerwehr?
44 Jahre, genau.
44? Wie alt bist du denn?
44, ich bin ja 57. Und wenn man wieder zurückrechnet, dann bin ich also ganz, ganz, ganz jung angefangen, nämlich in der Jugendfeuerwehr damals. Und bin so ganz langsam, wie man immer so sagt, vom Tellerwäscher nicht zum Millionär, aber zum Ortsverbandmeister dann hochgeklettert.
Waschechter Ostfriese noch dazu, ne?
Waschechter Ostfriese hört man wahrscheinlich auch einen rollenden R, ne?
Ja, finde ich ja gut.
Ich stehe auch total auf den Slang, das hört sich wahnsinnig gut an.
Ganz genau. Vielleicht nochmal ganz kurz, was machst du, wenn du nicht bei der Feuerwehr bist?
Ja, also ich war 36 Jahre bei der Bundeswehr als Soldat und bin jetzt Pensionär. Mach noch auf Minijob-mäßig, mache ich einen Hausmeister bei uns im Kindergarten. Und ansonsten mache ich Feuerwehr.
Das kenne ich von Theresa, die macht auch Feuerwehr, ne?
Ja, das kann man schon so einen Lebensinhalt.
Ja, ist es so, ja. Ist es so. Vor allen Dingen ist es ja so, wenn man jetzt ein bisschen Zeit hat, ich bin jetzt seit einem Jahr zu Hause sozusagen und wird so alles so ein bisschen jetzt auf den Rentner geschoben. Du hast ja Zeit, du machst das mal eben und ja, ich habe Zeit und dann mache ich das auch.
Mhm. Wie viele Stunden?
In der Woche?
Ja, Feuerwehr?
Oh, ja, gut. 20, 25 bestimmt, wenn nicht noch mehr teilweise.
Unbezahlbar, ne? Ehrenamt ist unbezahlbar. Klar. Wir reden heute über einen Einsatz, das vielleicht nochmal vorweg. Da wird es zwischendurch vielleicht auch ein bisschen unappetitlich. Es war eine blutige Angelegenheit, so viel können wir, glaube ich, jetzt schon mal sagen. Deswegen, wenn kleine Kinder uns hören, vielleicht ein bisschen vorsichtig an den entsprechenden Stellen. Aber da kommen wir nachher hin.
Ostfriesland im September 2008. Es ist mittags an einem normalen Arbeitstag. Wolfgang Harms ist gerade mit dem Essen fertig, als er alarmiert wird. Technische Hilfeleistung, eingeklemmte Person. Er läuft zum Feuerwehrhaus.
Im ersten Moment dachte ich einen Verkehrsunfall, weil eingeklemmte Person assoziieren wir immer Verkehrsunfälle. War es dann aber dann doch nicht.
Also dir war nicht bewusst in dem Moment, was du für eine Maschinerie vorfinden wirst. Ob PKW, ob LKW oder dementsprechend, das werden wir gleich hören.
Genau. Also das war so, als die ersten Leute dann da waren, auf den Fahrzeugen, wir dann ja auch hin. Und schon eingeteilt, das machen wir immer so, hinten die Gruppe, wer schneidet, wer spreizt, wer macht dies und wer macht das. Und dann kommen wir da hin, dann hieß es nur, das ist auf dem Acker. Und dann haben wir alle nur auf dem Acker, wie kommt da jetzt ein Auto auf dem Acker, bis ich dann diese Riesenmaschine da gesehen habe und diesen Anhänger. Aber auch da, in dem Moment noch gar nicht, wo wir dann näher dran waren, noch gar kein Unfall in dem Sinne, eingeklemmte Person gar nicht irgendwo im Kopf, weil man ja eben auch so nichts sah.
Ihr kommt zu diesem Acker, da steht eine große landwirtschaftliche Maschine, ein Kartoffelroder. Wie sah das aus? Beschreib das mal.
Also ein Kartoffelroder kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Davor war die Zugmaschine und dahinter stand der Anhänger, wo praktisch die Kartoffeln aus diesem Roder dann in den Anhänger kommen. Ein hektischer, rumlaufender, es war der Fahrer von dem Traktor, aber mehr erstmal nicht. Er konnte Deutsch, er kam aber aus den Niederlanden, also man wusste auch nicht sofort, was er wollte und zeigte dann nur nach oben. Wir dann runter vom Fahrzeug sowieso und dann ja ich dahin und dann bis ich dann da hoch geklettert bin und dann von oben reingeguckt habe und da dann diesen Menschen da sah, der da quer in dieser Maschine lag erstmal.
Der Mann wollte den Kartoffelroder offenbar reinigen, während die Bänder weiterlaufen. Doch er gerät ins Straucheln, fällt mit dem Oberkörper zuerst in die Maschine. Sein linker Arm gerät zwischen die Stahlwalzen. Geistesgegenwärtig schaltet der Kollege die Bänder aus.
Die Walzen waren aus, die Motoren aus, aber er lag halt drin. Am Schrein wie am Spieß, aber er war aber bei Bewusstsein, vollem Bewusstsein. und konnte auch genau sagen, was Phase ist, also genau, was da lief. War auch ein bisschen Hilfe für uns, weil ich bin kein Landwirt, ich bin auch kein Landmaschinenbauer, der dann solche Maschinen genau kennt. Das war uns im ersten Moment schon so ein bisschen suspekt, das Ganze, aber wir haben es dann relativ schnell gepeilt, was da das Problem ist. Denn diese Walzen, die werden von Ketten angetrieben, das sind mehrere. Und wenn ich eine Kette schneide oder kaputt mache, dann rollt vielleicht eine Walze runter und er hängt dazwischen und die falsche Kette, die falsche Walze und er wäre uns verloren gegangen. Zwischenzeitlich kam dann auch der Rettungsdienst. Wir waren ungefähr 5 Minuten vorm Rettungsdienst da. Wir haben dann, oder mein zweiter Gruppenführer hat dann noch die Schwerpunktfeuerwehr mit alarmiert, weil wir von der Ausstattung her damals auch nicht so groß aufgestellt waren wie heute, dass wir sagen, wir hätten genügend Spreizmaterial oder genügend Scheren gehabt, weil eine hat da nicht gereicht. Das war einfach dann auch absehbar, dass es so nicht hinhaut.
Der Mann steckte fest in dem Kartoffelroder mit dem Arm. Habt ihr irgendwie medizinisch schon was vorleisten können in irgendeiner Art und Weise? Also wenn ich jetzt... Du hast gesagt, du bist Berufssoldat gewesen. Wenn ich jetzt daran denke, was eigentlich ein Soldat immer so in der Beintasche hat, den Tourniquet, hattest genau. du sowas dabei? Hättest du, wäre es angebracht gewesen? Wäre es notwendig gewesen?
Also im Nachhinein ja. Heute haben wir die Tourniquets auf dem Fahrzeug. Das ist damals nicht.
Ja. Also ich kenne es als Aderpresse, ne?
Ja,
also
genau.
Das ist, du kannst, glaube ich, erklären.
Also das heute haben wir sowas alles da. Damals, wir haben ein Fahrzeug von 1971. Das war Holzaufbau, da waren Schläuche drin, da war eine Pumpe drin, eine Schere drin, das Standard, aber medizinisch war da nichts dabei. Und das Gute war, diese 5 Minuten Vorlaufzeit vor dem eigentlichen Rettungsdienst, sag ich mal, als er ansprechbar war, war für mich erstmal gar nicht mal so großartig, was hat der alles, sondern der Gedanke war nur, wie kriegst du den da raus? Egal, was er jetzt hat, weil ich wusste ja auch, der Rettungsdienst kommt. Und abbinden oder sonstiges war in dem Fall auch noch gar nicht möglich, weil wir uns auch gar nicht getraut haben, weil wir ihn ja auch, wir konnten den Schaden ja nicht sehen, also den Arm ja nicht sehen. Wir wollten ja auch nicht noch mehr kaputt machen als dann irgendwie, ne? Und er war am Schreien wie wild und ja, dann kam der Notarzt, irgendwann ja auch hoch und dann sage ich zu ihm, wenn es irgendwie geht, machen Sie ihn ruhiger und still, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn Sie an so einer oder wenn man an so einer Unfallstelle kommt und die Patienten schreien, haben ja Angst, Panik. Das macht einen selber ja auch nicht unbedingt ruhiger. Und dann habe ich die Zeit genutzt, wo der Notarzt oben war und die Lage sondiert hat, mit dem zweiten Mann nach unten unter die Maschine, mir erstmal einen Überblick verschaffen, wie kommst du da jetzt irgendwie ran? Und dann sind wir auf dem Acker praktisch unten unter der Maschine gekrochen und haben uns das angeguckt. Da konnte ich eigentlich sehen, was tatsächlich war. Da haben wir natürlich gesagt, auch erstmal geschluckt, aber das muss man dann einfach ausblenden oder haben wir auch ausgeblendet.
Wolfgang sieht in dem Moment das erste Mal das Ausmaß des Unfalls. Der Arm des Mannes ist blutüberströmt. Kein Knochen scheint mehr heil zu sein.
Das sah einfach nicht gut aus. Und vom Kopf her war auch sofort, den Arm retten wir bestimmt so nicht.
Doch es gibt eine zweite Stimme in Wolfgangs Kopf.
Man tut ja, was man kann. Man will ja trotzdem alles möglich machen. Und den verlierst du nicht. Das hatte ich so im Kopf die ganze Zeit. Den verlieren wir nicht.
Wolfgang ruft die Kameraden heran. Sie sollen anfangen, die Verkleidung des Kartoffelroders abzuschrauben. Ein Kollege ist Landwirt, er kennt sich mit der Technik aus. Zusammen legen sie sich unter die Maschine, um den Kameraden Kommandos zu geben, wer wann, an welcher Stelle, welches Teil abmontieren soll.
Also ich glaube, so lange habe ich noch nicht mal beim Bund so lange im Dreck gelegen. Aber ich hatte nur ein anderes Problem, wir kriegten ihn nicht ruhig. Der Notarzt, der dann mitgekommen war, hat es nicht geschafft, in fast über 20 Minuten ihn ruhig zu kriegen. Das heißt, das Geschrei ging die ganze Zeit weiter. Wir kamen auch mit keinen Press oder Kompressen an seine Wunden ran. Da ging gar nichts, weil die Walzen ja dazwischen waren. Und dann sind wir angefangen, wieder die Ketten, diese Laufwege von diesen Rädern nachzuvollziehen. Was passiert wirklich, wenn wir jetzt die Kette kaputt schneiden? Was passiert dann? Was passiert dann? Parallel habe ich dann irgendwann mal zu meinen anderen Leuten gesagt, wir brauchen Holzkeile. 4, 5 Stück hast du auf dem Wagen. Mehr eigentlich nicht. Wir haben nachher die Weidezäune aus den Böden gerissen und haben Motorkettensäge angeschmissen und haben daraus Keile gebastelt oder geschnitten, dass wir Material haben zum Festzuren. Weil wenn so eine Walze runterkommt, wie gesagt, dann hätten wir ihn komplett verloren. Da hätte er gar keine Chance gehabt.
Also ihr habt an der Einsatzstelle dann noch improvisieren müssen, weil halt die Materialien nicht ausgereicht haben.
Der ganze Einsatz war improvisieren, weil so ein Ding hast du auch nicht an der Feuerwehrschule. Ich war ein halbes Jahr vorher auf Lehrgang gewesen, auf dem Zugführerlehrgang. Da lernst du Autos, da lernst du Zugunglück und Strom und alles, aber Kartoffelroder lernst du da nicht. Das hat ja auch, ne? Ist ja nichts Alltägliches da, ne?
Ja, da wären wir wieder bei dem Thema, dass wir lernen die taktische Norm, aber letztendlich vor Ort sieht es dann ganz anders aus. Und dann muss man wirklich entscheiden nach bestem Wissen und Gewissen. Und du lagst dann quasi mit deinem Kamerad da und hast dann gleichzeitig Befehle gegeben? Oder
ja, wir hatten praktisch wie so eine Eimerkette, aber eben auf Mundbasis sozusagen. Da brauchst du auch kein Funkgerät, weil das war ja alles auf Rufnähe. Sascha zum Beispiel, Sascha hat immer von oben gesagt, Vorsicht, langsamer, schneller oder ihr könnt jetzt, oder hat uns praktisch von oben gesagt, wie es gehen könnte und wir haben dann von unten gesagt, wie es gehen könnte und zwischenzeitlich war aber auch schon der Rettungshubschrauber auf dem Weg, den hatten wir auch angefordert. Als der dann gelandet war, kam ein zweiter Notarzt und der kam an und hat sich das angeguckt und sagt zu seinem Kollegen, soll ich übernehmen? Und er sagte dann nur, den Arm haben wir verloren, wir können schneiden. Und ich habe immer im Kopf, wir schneiden nicht, wir schneiden nicht, wir schneiden nicht.
Moment, was sollte geschnitten werden? Der Arm?
Ja.
Also amputieren vor Ort.
Weil er sagte, sonst kriegst du ihn nicht raus. Also so war das, ihm ging das auch zu langsam. Er war aber auch sehr hektisch und sehr nervös. Und heute weiß ich, er war auch nicht unbedingt vielleicht die richtige Besatzung an dem Tag, weiß ich nicht. Unser Glück oder der Glück vom Verletzten war der Rettungshubschrauber und der Notarzt, der da drauf war. Ne, Unfallmediziner, die sind ja ganz anders drauf. Und der hat auch ganz anderes Material gehabt. Das hat, ich glaube, keine 2 Minuten gedauert. Da schlief der Mann, der Verletzte. Also der hatte auch das richtige Zeug. Und dann hatten wir auch wirklich auch ein bisschen Luft zu holen und sagen, pass auf, jetzt fangen wir wirklich an und keilen alles ein, was wir einkeilen müssen.
Die Kameraden beginnen damit, die selbstgeschnitzten Holzkeile zwischen die Walzen zu schlagen. Links und rechts vom Opfer drücken sie die schweren Maschinenteile auseinander. Behutsam, Millimeter für Millimeter, angewiesen von Wolfgang, der immer noch unter dem Kartoffelruder liegt.
Wo wir die Fassade oben ab hatten und die Walzen so ganz langsam, da konnte ich auch den Notarzt von oben sehen. Und dann konnten wir per Daumen und Finger sagen, die Richtung und wie weit noch. Und irgendwann waren wir dann so weit auseinander, die, sag mal so 15 Zentimeter, und wir hatten den Arm frei. Mhm. Und der zweite Notarzt sprach auch nicht von Amputieren. Der sagte nur, der hatte Manschetten dabei, diese Luftpolster, der hat das alles still, der hat ihn eingepackt wie in Watte und das war ein ganz anderes Arbeiten und dann ging das auch alles relativ zügig, muss ich sagen, dass wir ihn dann frei hatten. Ne?
Wir reden aber schon über insgesamt 1,5 Stunden.
Ne? Gute, also mit allen drum und dran gute 1,5 Stunden, ja.
Ja.
Also er war raus nach knapp einer Stunde.
Wo war der Schlüsselmoment?
Also ein Schlüsselmoment von der gesamten Situation, von den ganzen 60 Minuten war, als der zweite Notarzt sagte, das kriegen wir hin. Und das war für mich so ein Moment, wo ich sagte, auch im Kopf, ich habe es gewusst, wir kriegen das hin. Und dann ging es ja auch relativ zügig, weil der Patient lag stabil in dieser Maschine, zwischen diesen Walzen. Aber dann hat man auch gemerkt, es war alles vorbereitet. Wir haben eigentlich nur auf den richtigen Arzt, also auf den richtigen Moment vom Arzt gewartet. Es war alles vorbereitet. Die Keile waren da, wir hatten Hämmer, Äxte, Spreizer, Schere. Wir hatten ja alles rumliegen und konnten loslegen. Und das war so, wo er sagte, wir kriegen das hin. Und irgendwann macht er nur Daumen hoch, ich hab ihn. Und ich hab ihn, war für mich so, er ist still, stabil, ich kann arbeiten. Und das ist bei Verkehrsunfall auch so. Wenn der Notarzt sagt, stabil, dann kann ich in Ruhe arbeiten. Sagt der Crash, dann müssen wir halt Crash. Dann können wir nicht warten, bis da irgendwas passiert, sondern dann reagieren wir einfach.
Also Crash heißt dann
Attacke. Wir haben keine Zeit mehr. Attacke, gib Gas, wir haben keine Zeit mehr.
Okay.
Kritischer Zustand und wir können nicht mehr. So, und wo er dann sagte, ich hab ihn. Da war das für mich klar, eher stabil und jetzt können wir auch in Ruhe arbeiten. Das war für mich so der Moment, wo ich dann sagte, jetzt habe ich, ich glaube, sogar laut geschrien, alle einmal Luft holen und jetzt geht's los. So. Und dann ging es auch los. Ne? Vorher war das alles so ein bisschen auch beklemmt. Ne? Wir wussten ja zwar, es muss ja was passieren, es soll ja auch was passieren, aber wie gesagt, das Geschrei, dann die Walzen, dann was passiert, wenn ich das und das tue. Und dann am Ende haben wir uns unter dem Kartoffelruder überlegt, was wir tun wollen und das hat auch geklappt.
Dann zieht ihr ihn raus.
Ja, nach oben raus.
Nach oben raus.
Ja.
Er wird dann, der Kartoffelruder ist ja 3-4 Meter hoch, ne? Ja. Wie kriegt er den dann runter?
Also erstmal mit 6 Leuten vorsichtig hoch, raus auf die Trage und dann von oben, so gerade wie es einigermaßen ging, dann runtergetragen, ne? Dann zum Rettungsdienst hin. Und dann ging das auch ganz schnell. Dann ist er auch ganz schnell weggeflogen worden.
Und dieser Moment, als der Hubschrauber abhebt, Patient stabil und in sicheren Händen, was war das für ein Moment, an den du dich erinnerst?
Als der Hubschrauber abgehoben ist, habe ich meinen Helm abgesetzt und habe den neben diesen Reifen gelegt, habe mich da nebengesetzt und habe gesagt, das war's, so, fertig, so, ne?
So durch. Pragmatisch, wie der Ostfriese so ist, das war's,
jetzt sind wir fertig. Ne? Kann der Nächste kommen, nein, so schlimm warst du, so warst du nicht, aber das war's und das war schon befreiend, weil das ist schon 60 Minuten für so einen Einsatz, ist lange. Ne, wenn ein PKW-Unfall, das sind 10 Minuten, dann ist das gegessen. Aber
Mit einem guten Gefühl dann letztendlich, auch mit einer Art Erfolgsgefühl. Ne?
Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ich meine, das hat man bei solchen Einsätzen immer, wenn der dann lebendig rauskommt. Ich meine, wir haben auch andere Einsätze in den Folgejahren gehabt, wo es dann anders war. Da ist der Hubschrauber abgehoben und 2 Sekunden oder 2 Minuten später wieder runtergegangen. Das haben wir auch schon gehabt. Also gehe ich heute auch ganz anders mit um. Aber wie gesagt, das war ja mein erster als Einsatzleiter großes Ding. Ich glaube, da wäre vielleicht das eine oder andere auch anders gelaufen in meinem Werdegang.
Kommen wir nochmal zurück zum Einsatz. Zu dem Verunfallten, der in dem Kartoffelruder festgesteckt hat. Der wurde ja ins Krankenhaus gebracht durch den Rettungshubschrauber. Wie ging es dann weiter?
Ja, der ist nach Oldenburg, das ist ja die nächstgrößere Stadt, also in die Klinik dann. Und wurde da ja versorgt und auch lange operiert. Und ist dann anschließend ins Krankenhaus nach Hamburg geflogen worden. Und da war er auch noch lange. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, alle haben alles gemacht, damit der Arm gerettet wird. Und heute, der Arm ist wieder heile, er kann da wieder mit arbeiten. Er ist also wieder fit. Sicherlich eine kleine Einschränkung. Man merkt und man sieht sicherlich auch, dass da was war. Aber er ist wieder arbeitsfähig. Und was wir zu dem Zeitpunkt nicht wussten, dass er selber Feuerwehrmann ist. Und zwar nicht bei uns in der Gemeinde, in der Nachbargemeinde. Und da waren wir bei uns in der Gemeinde auf so einem Feuerwehrwettkampf. Und dann steht er vor mir und lacht und lacht und lacht oder grinst. Und kennst mich nicht, kennst mich nicht. Ich sag, nee, tut mir leid, nee, weiß ich wirklich nicht. Ne? Er sagt, Tuffelmaschine. Wie Tuffelmaschine? Kartoffelruder, ne? Tuffelmaschine? Ja, Tuffelmaschine. Ja, und dann hat er uns verklickert, dass er ja der war. Wir waren perplex, wir haben auch nicht mehr geübt. Wir konnten, also die Gruppe, das sind ja 9 Mann. Ich glaube, wir haben unsere Übung haben wir zwar noch gemacht. Und dann sind wir mit dem guten Kerl erstmal zum Bierwagen und haben uns erstmal 3 Stunden natürlich unterhalten, ist ja klar. Und heute, jedes Jahr, wenn wir uns dann sehen, lachen wir drüber und er ist immer blide und wir natürlich auch. Für uns ist es jetzt mittlerweile normal, aber der Abend, ich glaube, ich weiß nicht, wie ich abends nach Hause gekommen bin. Also ich muss abgeholt werden. Also das war schon krass, wenn der dann, der da vorher gelegen hat, da auf einmal vor dir steht und vor Glück und Freude und ist auch noch Feuerwehrmann. Das war natürlich jetzt so ein Ding, wo man sagt, ey, puh, das musste so.
Das war ein zweiter Geburtstag, ne?
Das war ein zweiter Geburtstag, ja.
Den ihr da gefeiert habt.
Ja. Das Erste, was er gesagt hat, wo er dann wieder klar war, ich weiß, was die geleistet haben, ich muss da erstmal 2 Kisten hier Bier hinbringen. Ich glaube, seine Frau, die hat dann 2, 3 Wochen später, kam sie dann abends bei uns vom Feuerwehrhaus an und dann berichtet ganz kurz, wie es ihm geht. Aber auch da wussten wir noch nicht, dass er Feuerwehrmann ist. Ich meine, gut, wenn man auf so eine Einsatzstelle kommt, dann ist ja egal, wer das ist, was er ist oder wie er ist. Da denkt man auch gar nicht dran. Ne? Aber das war schon so eine Fügung wahrscheinlich. Keine Ahnung.
Ja, ein doppelt tolles Gefühl. Ja, erstmal, dass es ein Kamerad war dann im Endeffekt. Und dass man auch dann erfahren hat, was mit den Leuten passiert ist. Oftmals weiß man gar nicht, wenn man an eine Unfallstelle kommt, dann vielleicht Leben rettet, was passiert. Also man weiß es nicht, ob man es rettet. Ne? Das ist ja diese Ungewissheit, die dann immer noch so mitschwingt. Ja, ja. Deswegen auch ein tolles Beispiel dafür, dass sich das Ganze dann so positiv auch aufgeklärt hat. Ja.
Doch. Also war schon, nachher war das eine runde Sache, ja.
Doch der Einsatz prägt Wolfgangs Feuerwehrlaufbahn. 40 Kameraden sind an dem Tag auf dem Feld im Einsatz, von unterschiedlichen Wehren. Alle arbeiten zusammen, improvisieren gemeinsam. Eigentlich will Wolfgang nur eine Amtszeit, also 6 Jahre, Ortsbrandmeister sein. Doch nach dem Tag beschließt er, die freiwillige Feuerwehr im Ort weiterzuentwickeln.
Dieser Einsatz hat ja Wellen geschlagen. Unser Bürgermeister, damals war der Gemeindedirektor, weiß ich gar nicht, hat es dann auch in der Ratssitzung dann erklärt, weil die politischen Gremien aufsetzen wollten, was war da passiert und wie ist das alles so gelaufen. Weil wenn man in der Zeitung liest, 1 Stunde, das ist ja dann schon lange. Vielleicht haben da schon wieder welche was Böses vermutet, nach dem Motto Feuerwehr kamen die aus dem Quark oder so. Aber das war eben nicht so, im Gegenteil. Und das hat dazu geführt, dass da ein großes Umdenken stattgefunden hat. Und das Team, was ich um mich herum hatte, ist heute fast zu 80% immer noch das Team, Führungsteam. Wir sind also durchs Leben gewandert. Ne? Unsere Kinder sind in der Jugendfeuerwehr gewesen und mittlerweile unsere Tochter, die ist Hauptfeuerwehrfrau, ne? und Sohnemann, Hauptfeuerwehrmann. Und also sind alle irgendwie mit Feuerwehr verbandelt. Und das war ursprünglich so alles nicht geplant.
Und was für ein Umdenken hat stattgefunden?
Also dieses Mein Feuer, dein Feuer ist vielleicht so in Feuerwehrkreisen ja immer so beliebt, ne? Kirchturmdenken.
Ja.
Und das habe ich aber, glaube ich, von der Bundeswehr mitgebracht, weil das kannte ich so auch nicht. Und das haben wir versucht, ganz schnell rauszukriegen. Und das haben wir auch geschafft. Und Umdenken, weil so nach so einem Einsatz, das ist ja nicht Einsatzende und dann nächster kommt, sondern da spricht man ja lange drüber. Und dann das halbe Jahr danach eigentlich. Ich meine, bei den Feuerwehren ist es so, im Frühjahr oder im Winter sind ja immer die Jahreshauptversammlungen. In der Zeit, das war September, unsere Jahreshauptversammlung ist im Februar. Und in diesem halben Jahr haben wir uns Gedanken gemacht, wie stellen wir uns dann unsere Feuerwehr 2020 vor. Und Agenda ist ja auch so ein Thema. Und Naja, und dann haben wir das alles auf einen Bierdeckel geschrieben. Und dieser Bierdeckel, den haben wir bei der Jahreshauptversammlung unseren damaligen Bürgermeister in die Hand gedrückt und haben gesagt, unser Freund, du kannst da ja vorne in deinem Rathaus erzählen, was du willst. Das ist unser Feuerwehrbedarfsplan für die Feuerwehrwohnlage bis 2020. Wer auch immer das alles umsetzt, da haben wir uns überhaupt noch gar keine Gedanken gemacht. Aber der hat von uns einen Bierdeckel bekommen und 2019 war dieser Bierdeckel abgearbeitet.
Also dementsprechend hat da auch das Umdenken stattgefunden. Ja. Auslöser war der Einsatz.
Ja.
Ja, und ein Feuerwehrbedarfsplan auf dem Bierdeckel geschrieben, das habe ich auch noch nicht gehört.
Also das war, das war
alles drauf. Was stand alles auf eurem Bierdeckel?
Also das erste war, die Keile war ja so ein Stichwort. Motorsäge war auch so ein Stichwort. So, wir hatten eine alte Motorsäge, keine Standard. Da musst du Glück haben, sie springt an oder springt nicht an. Da an dem Einsatz sprang sie an. Gut. Die Keile, die nicht da waren, Rettungsgerät, was wir, ein altes, kleines hatten wir. Das ist nichts. So, und jetzt sind wir bei hydraulischem Gerät, SP49, SP60, also schweren Gerät, was wir heute haben. Also so sind wir angefangen, praktisch aus unserem Löschgruppenfahrzeug ein Hilfe-Löschgruppenfahrzeug zu machen, sodass wir sagen, dass wir für möglichst viele Einsätze auch das richtige Material haben. Und wie gesagt, danach musste ich auch nie wieder Keile schneiden, weil wir immer eine Kiste mit Keile dabei hatten.
Ja, und das Wichtigste drumherum um die ganzen Gerätschaften, um die Fahrzeuge, da hat sich auch einiges getan, oder?
Ja, da sind einige Kubikmeter Steine bewegt worden und Sand. Also aus unserem Zwei-Hallen-Feuerwehrhaus mit einer Toilette, ohne Damentoilette, ist dann ein schmuckes Feuerwehrhaus geworden mit 6 Fahrzeughallen und großen Sozialtrakt und Ausbildungsplatz und Kinderfeuerwehr ist danach und ja, die Jugendfeuerwehr sowieso, ja.
Wolfgang, das war ganz toll, dass du da warst.
Vielen Dank, Wolfgang.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Spannende Geschichte. Ja. Und vor allen Dingen wirklich mit Happy End. Ne?
Mit Happy End, ja.
Wolfgang, du hast dich beworben mit deinem Einsatz bei uns. Du hast uns eine Mail geschrieben an meineinsatz@ndr.de. Und wenn ihr da draußen uns hört und sagt, Mensch, ich habe auch was erlebt, ich komme auch ins Studio und erzähle davon, dann könnt ihr diese E-Mail auch nutzen, meineinsatz@ndr.de.
Und wenn ihr nicht genug von Mein Einsatz bekommen könnt, die nächste Folge gibt's jetzt schon in der ARD Audiothek. Da erfahrt ihr, wie ihr euch richtig verhaltet, wenn ihr als Erste oder Erster an einen Unfallort kommt. Schon jetzt in der ARD Audiothek. In einer Woche überall da, wo es Podcasts gibt.
Und wie verhalte ich mich richtig, wenn ich an einen Tatort komme? Ihr merkt, von True Action kommen wir jetzt zu True Crime. Wenn ihr nicht nur wahre Actiongeschichten mögt, sondern auch wahre Kriminalfälle, dann ist der Podcast Tatort Geschichte was für euch. Bei Tatort Geschichte verlassen Niklas Fischer und Hannes Liebrand, zwei Historiker von der Uni in München, den Hörsaal und reisen zurück zu spannenden Verbrechen aus der Vergangenheit. Da geht es um eine mysteriöse Wasserleiche im Berliner Landwehrkanal, um den jungen Stalin als Anführer eines blutigen Raubüberfalls oder um die Jagd nach einem Kriegsverbrecher um die halbe Welt. True Crime aus der Geschichte und das Ganze auch noch sehr unterhaltsam. Im Fokus steht dabei auch die Frage, was das eigentlich mit uns heute zu tun hat. Tatort Geschichte findet ihr auch in der ARD Audiothek. So, dann machen wir mal einen Strich drunter für heute, oder?
Würde ich sagen, ja.
Ja, schön war's und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.